Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Großbritannien und die Niederlande haben heute angefangen und spätestens Sonntag sind dann die restlichen 26 Mitgliedstaaten dran. Die Europawahl ging los und einige Briten stimmen da also für was ab, das sie gar nicht wollen. Wie macht man das? Eine Entscheidung finden in einer Sache, die man gar nicht richtig will?
Zum Beispiel wohne ich noch zu Hause und dann denke ich immer so, soll ich jetzt mich nach einer Wohnung umgucken oder pendle ich weiter?
Ja, ein Studienfachwechsel, das wäre so eine Entscheidung, wo ich halt ganz klar eine Entscheidung getroffen habe und dazu stehe ich dann.
Wir geben euch heute Entscheidungshilfe. Außerdem hat sich die CDU dazu entschieden, den Antwortclip auf das YouTube-Video von Rizzo doch nicht zu veröffentlichen.
Wir werden dieses Antwortvideo jetzt nicht veröffentlichen, um nicht über Videos miteinander zu kommunizieren, sondern lieber das persönliche Gespräch suchen. Dazu ist Rizzo herzlich eingeladen.
Das sagt Philipp Amthor von der CDU. Was passiert da jetzt? Es gab eine Einladung und mehr. Das schauen wir uns an. Und heute ist Feiertag. 70 Jahre deutsches Grundgesetz hat sich gut gehalten und wurde immer mal wieder etwas verändert. Wie einfach und wie schwer ist das, an unserer Verfassung etwas zu ändern? Auch das klären wir in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir werden dieses Antwortvideo jetzt nicht veröffentlichen, um nicht über Videos miteinander zu kommunizieren, sondern lieber das persönliche Gespräch suchen. Dazu ist Rizzo herzlich eingeladen. Paul Ziemiak hat das über Twitter gemacht und dann werden wir auch über diese Themen das Gespräch miteinander suchen.
Tja, da waren alle schon so ein bisschen aufgeregt und dann wird's doch nichts. Die CDU will das Antwortvideo auf den YouTuber Rizzo mit Philipp Amthor doch nicht veröffentlichen. Stattdessen eben dieses Gesprächsangebot von Generalsekretär Paul Ziemiak. Rizzo hat mittlerweile mit dem Video die Zerstörung der CDU über 5 Millionen Klicks. Wie heute Berlin reagiert hat und die CDU noch, darüber habe ich gesprochen mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Ich wollte erstmal wissen, ja, ob das Video, das man in der CDU gedreht hat, vielleicht ein bisschen peinlich war?
Nee, beziehungsweise man weiß es nicht. Also es gab ja offensichtlich ein Video, das gedreht worden ist. Philipp Amthor, der ja Hauptdarsteller dieses Video hätte sein sollen, hat heute in diversen Statements gesagt, ja, er ist da angerufen worden und es hat ihm auch Spaß gemacht und er findet es irgendwie klasse. Aber man hat sich dann wohl gestern noch dafür entschieden, dieses Video doch nicht zu veröffentlichen, begründet das heute damit, dass es ein längerer Überlegungsprozess gewesen wäre. Und Paul Ziemiak, das ist der Generalsekretär, der hat heute wahnsinnig viele Statements gegeben um die Mittagszeit, ganz viel kommuniziert, der hat dann das so begründet.
Wir sind überzeugt davon, dass nicht eine Videoschlacht, sondern das persönliche Gespräch, der Austausch, das ist, was am ehesten dazu führt, dass junge Menschen sich auch ein Bild von unterschiedlichen Positionen machen können, von unterschiedlichen auch Auffassungen über die Herausforderungen, die unser Land hat.
Ja, also das ist die offizielle Begründung. Es gibt allerdings auch Berichte, dass der Parteivorstand der CDU das Ganze zurückgehalten hat, weil man auch befürchtet hat, dass das dem Generalsekretär selbst schaden könnte, wenn ein einfacher Bundestagsabgeordneter, wie das Philipp Amthor ja auch ist, Rizzo antwortet und nicht irgendwie jemand aus der oberen Hierarchieebene der CDU.
Hat man denn jetzt, wir sind ja mittlerweile an Tag 5 nach Veröffentlichung dieses Videos angekommen, in der CDU denn gemerkt, dass sie das Ganze doch ernster nehmen muss?
Na, ich habe das Gefühl schon. Also es hat sich auch der Ton verändert. Gestern hat Paul Ziemiak ja noch davon gesprochen, dass es Pseudofakten sind. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer, Parteivorsitzende, hat dann gesagt, ja, sollen wir hier auch noch für die 7 Plagen in Ägypten verantwortlich sein, auch wenn es 10 Plagen sind. Kleine Nebenbemerkung. Und heute plötzlich sagt dann Ziemiak, ja, ein bisschen differenzierter. Ich fand schlecht an dem Video, dass Rizzo das und das sagt. Aber ich finde auch gut, dass er junge Menschen für Politik begeistert. Und deswegen wollen wir ihn einladen. Und dann gibt es ein Schreiben der CDU, in dem dann auch nochmal ein Anhang dran ist, wo man auf einige der Vorwürfe von Rizzo eingeht, auch mit Links und so, also ähnlich wie es der YouTuber Rizzo auch gemacht hat. Also man merkt, man muss da schon ernster nehmen und dass die Kommunikation der letzten Tage vielleicht, sagen wir, nicht ganz so klug war.
Was würdest du sagen, wie viel Schlagkraft hat dieses Video? Denn die Kernwählerschaft der CDU ist ja vermutlich nicht so oft bei YouTube unterwegs.
Na, tatsächlich ist die Wählerschaft der CDU das eher nicht, die ist tendenziell eher älter. Die CDU-Mitglieder sind tendenziell männlich, älter, Altersdurchschnitt kann ich nicht sagen, auf jeden Fall nicht die Zielgruppe von Rizzo. Bei denen werden sich einige gedacht haben, wer ist das denn und warum bringt das so viel Aufmerksamkeit? Aber die CDU ist sich natürlich auch bewusst und das müssen sich, glaube ich, alle Parteien bewusst sein, dass da eine neue Wählergruppe heranwächst und dass es entsprechend natürlich Schlagkraft haben kann und dass Menschen jünger jüngerer Generation eben anders im Internet unterwegs sind, sich anders informieren, dass es YouTuber gibt, über die sie sich informieren. Und das muss man dann schon auch ernst nehmen, dass die vorhanden sind und dass da auch Meinung gemacht wird und dass man da als Parteien auch präsent sein muss, wenn man bestehen muss.
Das heißt, diese ganze Diskussion zeigt so ein bisschen den Generationenkonflikt auf?
Ja, das würde ich schon auch sagen. Also ich glaube so ein bisschen, dass man sich in der Vergangenheit vielleicht auch eher auf im Kernwählerschaft konzentriert hat, vielleicht auch eher auf die ältere Generation, aber jetzt so auch nicht nur eben mit diesem Video, auch mit Fridays for Future klar wird, dass da eben eine jüngere Generation ist, die nicht desinteressiert ist, was Politik betrifft, die vielleicht ein bisschen parteienverdrossen ist und die man eben auch erreichen muss, wenn eben die Politik weiterführt oder beziehungsweise denen man zeigen muss, was man als Politik bieten kann und bieten will.
Sagt Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Es gibt also doch keine Videoschlacht zwischen Rezo und der CDU. Dafür aber eine Einladung zum Gespräch. Damit reagiert die CDU zwar 5 Tage nach der Veröffentlichung des Kritikvideos auf diese Kritik. Ob das jetzt besonders souverän ist oder nicht, bleibt die Frage.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da wird was total Sperriges, wie zum Beispiel so ein Bett oder so eine Kommode, die ihr online bestellt habt, mal zu euch geliefert. Ganz egal, wo ihr wohnt, vielleicht sogar in den 3. Stock hoch, dann müsst ihr das alles nicht schleppen. Schön und gut. Dann hat das Ding aber eine Macke oder ist kaputt und ihr könnt es auf keinen Fall nutzen. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber da gab es heute eine Gerichtsentscheidung dazu, was in solchen Fällen dann passieren soll. Über Reklamationen hat sich nämlich der Europäische Gerichtshof heute mit dem Urteil ausgelassen. Es ging um einen Fall aus Deutschland. Katrin Sielke aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was war der genaue Fall?
Ganz ursprünglich ging es um ein Partyzelt von den Ausmaßen 5x6 Meter. Das hatte man aus dem Raum Norderstedt telefonisch bestellt und das Partyzelt kam auch bei ihm an, nur seiner Meinung nach eben beschädigt. Dann hat der Käufer vom Verkäufer gefordert, entweder den Schaden am Partyzelt beseitigen oder ein neues Partyzelt her. Er selbst wollte das aber nicht zurückschicken, weil es ihm zu aufwendig war und er war ja auch für den Schaden nicht selber verantwortlich, seiner Meinung nach.
Heißt, der Verkäufer hat die Forderung erstmal nicht akzeptiert.
Ja, der Verkäufer, die Herstellerfirma, hat die Forderung von ihm nicht akzeptiert, hat den Schaden sogar auch bestritten und gar nichts weiter gemacht, ne, hat es so auf sich beruhen lassen. Deshalb kam das Ganze dann erst vors Amtsgericht Norderstedt und von da aus dann direkt an die obersten Richter der Europäischen Union. Und zwar, weil die Amtsrichter Zweifel daran hatten, dass der Käufer verpflichtet ist, dem Verkäufer die Ware zurückzuschicken. Ja, und vom Gerichtshof wollten dann die Amtsrichter genauer wissen, unter welchen Umständen und an welchem Ort können oder müssen Online-Kaufende mangelhafte Ware zurückgeben oder reparieren lassen.
Wie hat denn der Europäische Gerichtshof jetzt genau geantwortet?
Das Urteil lautet, falls das gekaufte Produkt mangelhaft ist und falls das dann auch noch sehr schwer, groß oder zerbrechlich ist, dann muss sich eher der Verkäufer um die Abholung auch kümmern.
Jetzt sagst du eher kümmern, das heißt, das Ganze ist noch nicht so klar?
Ja, eher unklar, ja, richtig. Laut dem europäischen Urteil müssen eigentlich nationale Gerichte für ihre eigenen Länder bestimmen, wo dann Waren zurückgegeben werden können oder müssen. Das heißt halt zum Beispiel, ne, ob zu Hause bei den Kaufenden, sodass sich die Verkaufenden zum Abholen kommen müssen oder bei der Post oder im Laden. Es kommt dem Urteil zufolge immer auf den Einzelfall aber an und auf das Produkt und nur bei sperrigen, schweren, großen Sachen ist demnach eher der Verkäufer in der Abholpflicht, heißt es da sehr schwammig.
Ja, ich meine, bei diesem Partyzelt hatte der Verkäufer, wenn ich das richtig verstanden hat, ja auch nicht reagiert. Also wie soll man sein Recht dann durchsetzen?
Ja, das ist schwierig. Diejenige oder derjenige, der den Schaden hat oder das kaputte Partyzelt, kann sein Geld zurückfordern und einseitig den Kaufvertrag auflösen. Zahlt der Käufer dann aber nicht, müssen wieder die nationalen Gerichte ran. Also nerven kann so eine Reklamation immer allemal nochmal kosten und in Einzelfällen wird man sogar noch den Rücktransport vorstrecken müssen.
Also ganz schön viel Aufwand für 5x6 Meter Party. Zelt. Katrin Sielker zum Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Also eher die Verkäufer müssen sich um die Abholung von Waren kümmern, wenn sie online oder telefonisch bestellt wurden und mangelhaft bei uns ankommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
An diesem Donnerstag dürfen die Briten wählen. Aber wir wissen, einige von ihnen wollen nicht wirklich abstimmen bei dieser Wahl des EU-Parlaments. Nun müssen sie aber doch eine Entscheidung treffen. Und dieses Dilemma, das kennen wir vielleicht aus unserem Alltag. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting, der hilft uns jetzt. Er weiß, wie es klappt. Denn Entscheidungen, Die müssen wir fast jeden Tag treffen.
Ständig gibt's was zu entscheiden. Urlaub, Strand oder Berge?
Strand.
Kleine Entscheidungen, große Entscheidungen. Beruf, Wirtschaft oder Uni?
Wirtschaft.
Uni.
Oder Kaufentscheidungen, zum Beispiel Laptop. Laptop, eher günstig und lahm oder schnell und teuer? Kommt drauf an, was man will und was sonst im Laden steht. Wir treffen jedenfalls tausende dieser kleinen und mittelgroßen Entscheidungen jeden Tag. Und hin und wieder auch ein paar größere.
Zum Beispiel wohne ich noch zu Hause und dann denke ich immer so, soll ich jetzt mich nach einer Wohnung umgucken oder pendle ich weiter?
Ja, ein Studienfachwechsel, das wäre so eine Entscheidung, wo ich halt ganz klar eine Entscheidung getroffen habe und dazu stehe ich dann.
Entscheiden, das geht bei Leuten wie Erik und Martin ratzfatz, sagen sie. Bei anderen läuft's
nicht so gut, ich bin sehr unentschlossene Person.
Ähnliche Situation wie bei den Briten. Auf einmal hat Daria eine Entscheidung vor den Füßen, die sie am liebsten gar nicht treffen will.
Und zwar hatte ich einen Platz für ein Auslandsstudium in Israel und musste mich entscheiden, ob ich den annehme oder nicht.
Eigentlich eine wunderbare Situation. Einmal die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen oder einfach bequem zu Hause zu bleiben. Fühlt sich aber anders an.
Gerade bei schwierigen Entscheidungen, gerade bei wichtigen Entscheidungen ist es durchaus so, dass man dann häufig sozusagen die Qual der Wahl hat und es als schwierig empfindet und als unangenehm empfindet, sich entscheiden zu müssen.
Sebastian Glut ist Professor für Psychologie an der Uni Basel. Er erforscht, wie wir Entscheidungen treffen. Zum Beispiel die Frage, ob wir eher den Bauch oder eher den Verstand nutzen sollten.
Gerade bei wichtigen Entscheidungen ist es besser, sich viel Zeit zu nehmen, lange drüber nachzudenken und die guten und schlechten Argumente im Detail gegeneinander abzuwägen.
Also so, wie Martin das bei der Frage macht, ob er BWL canceln oder lieber Jura machen soll.
Ja, ganz logisch, rationale Argumente, was halt dafür spricht und was dagegen spricht und dann entscheide ich mich fürs Bessere.
Andererseits, manchmal ist das mit der Ratio auch nur der Einstieg und dann kommt es am Ende ganz anders. Bei Sebastian Glut war das der Fall, als er sich entscheiden musste, wo er seine Doktorarbeit machen soll.
Da habe ich eigentlich versucht, dieses lange überlegte Entscheidung anzuwenden, habe mir die Argumente pro und contra aufgeschrieben und sogar auch gewichtet und alles dann zusammengezählt. Es ging um zwei Orte, zu denen ich hätte gehen können und in dem Fall kam dann nach meiner Auswertung heraus, dass B die bessere Option ist. Und ich war aber einfach dann nicht zufrieden mit diesem Ergebnis und habe mich dann stattdessen doch für A entschieden. Das war so ein Fall, wo ich im Endeffekt doch eine Bauchentscheidung getroffen habe.
Rationale Vorbereitung mit emotionaler Kontrollfunktion. Falls es weniger schwerwiegende Entscheidungen sind, gibt es auch noch den Trick mit dem Münzwurf.
Wenn ich jetzt die Münze werfe und ich sollte sie möglichst hoch werfen, sodass sie ein bisschen in der Luft ist, dann ist die Idee, dass ich während dieses Wurfes quasi merke, dass ich darauf hoffe, dass jetzt zum Beispiel Kopf herauskommt. Und das hilft mir sozusagen meinem inneren Gefühl auf die Sprünge, dass ich mich eher für A eigentlich entscheiden sollte und nicht für B.
Obwohl Daria keine Münze geworfen hat, bei ihr lief es so ähnlich. Die Möglichkeit auf ein Auslandsjahr in Israel, Tel Aviv, die sie dann aber ausgeschlagen hat.
Weil alles hat eigentlich eher dafür gesprochen, ins Ausland zu gehen. Aber mein Gefühl, ja, ich weiß nicht, irgendwie etwas in meinem Inneren hat sich dagegen gesträubt. Ich wollte in Köln bleiben. Jetzt im Moment bin ich zufrieden mit meiner Entscheidung.
Also schön aus dem Bauch raus. Entscheidungspsychologen haben da in unterschiedlichen Studien sowohl Vor- als auch Nachteile entdeckt. In unserem Beispiel hier war es so, dass es gut funktioniert hat, bei Stefan Beuting mit dem Kopf anzufangen und am Ende den Bauch dann doch nochmal drüber schauen zu lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tja, laut, plakativ und ganz schön viel. Das ist die AfD in den Social Medias. Keine andere Partei erstellt mehr Posts als die AfD, zum Beispiel bei Facebook. Darüber haben wir euch vor ein paar Wochen schon aufgeklärt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sieht's bei Twitter aus? Welche Strategie hat diese Partei dort? Das hat nämlich jetzt die Plattform netzpolitik.org herausgefunden. Es geht um angezüchtete Accounts, um Follower-Übernahmen und Fake-Profile. Luca Hammer hat die Aktivität der Partei analysiert für netzpolitik.org. Wie tritt denn die AfD da generell auf Twitter auf?
Sie hat unterschiedlichste Konten, über die zahlreiche Sachen verbreitet werden. Sie ist verglichen mit anderen Parteien aktiver und sie hat auch eine größere Menge an Kernfollowern, also Accounts, die sich intensiv mit der AfD beschäftigen und die Inhalte von ihr teilen. Bei den meisten anderen Parteien ist es meistens, dass es nur eine kleinere Gruppe an Accounts ist, die sich jetzt nicht nur mit Politik beschäftigen, sondern die auch alle möglichen anderen Themen haben.
Dass die so viele Accounts haben, hat das einfach damit zu tun, dass denen Social Media so wichtig ist, oder wo kommen die ganzen Accounts her?
Die AfD versteht sich selbst als Social Media Partei und entsprechend hält sie auch ihre Kandidatinnen und Kandidaten an, dass sie sich Social Media Accounts anlegen. Wie wir jetzt herausgefunden haben, machen sie das gar nicht immer selbst. Und bei unserer Recherche, also vor allem von Markus Reuter und Lars Wienand, haben wir auch herausgefunden, dass es Social Media Pirater gibt. Die konkrete Person arbeitet inzwischen offiziell nicht mehr für die AfD, die auch Accounts eben anlegen für die AfD und für ihre Kandidatinnen. Mhm. Und die Accounts haben manchmal sehr eigenartige Geschichten. Dort kann es dann sein, dass ein Veranstaltungsaccount, der konkret für eine Veranstaltung angelegt worden ist, später dann zum Politiker-Account wird, wenn der Politiker sagt, man möchte jetzt nicht mehr twittern, obwohl er nie selbst getwittert hat, wird es vielleicht zum Unterstützer-Account. Also die Accounts wandeln sich je nachdem, wie man es gerade braucht.
Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass es jetzt einen Twitter-Account vom Münstermarathon gibt. Und dieser Account wird irgendwann mal abgelegt und dann kommen diese Social-Media-Berater und vertickern diese Accounts zur AfD?
Ja, das ist nicht so ganz klar. Also wir wissen, dass dieser konkrete Social-Media-Berater die Accounts für die AfD betreut hat. Manchmal haben AfD-Politikerinnen ihm Inhalte zur Verfügung gestellt. Manchmal hat er das wohl auch einfach selbstständig gemacht. Und er hat auch andere Accounts verwendet. Also wahrscheinlich, wir können nicht alles genau beweisen, wir haben lauter Indizien da, andere Accounts verwendet, um diese Accounts zu pushen. Das heißt, es gibt mehrere Accounts, wo nicht wirklich Personen dahinter stehen. Also man bezeichnet das dann als Sockenpuppen. Also die werden eben von diesen Social-Media-Berater wahrscheinlich bedient oder wurden wahrscheinlich bedient. Und dann wird eben über den offiziellen Account, der gerade für einen Politiker betreut wird, etwas getwittert. Und die anderen Accounts, die Sockenpuppen, die retweeten das und liken das und schreiben manchmal Replies. Und dadurch hat das dann den Eindruck, als wäre dort sehr viel Interaktion, als wäre dieser Politiker sehr beliebt, sehr gefragt, was in Wirklichkeit aber nicht der Fall ist.
Man wertet sozusagen die Relevanz auf.
Genau, also man manipuliert die Statistik und das Bild von außen, wenn jemand draufkommt, wie das dann aussieht.
Ist das denn illegal oder einfach nur besonders clever?
Ich bin kein Anwalt, ich bin kein Jurist, ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob das tatsächlich illegal ist. Man könnte dort möglicherweise Täuschung drunter verstehen. Im umgangssprachlichen Sinne ist es eine Täuschung, es wird was gemacht, was nicht so ist.
Glaubst du, dass Twitter über diese Mechanismen Bescheid weiß? Und wenn ja, warum passiert da nichts?
Für Twitter ist in diesem Fall die große Schwierigkeit, dass das hier händisch passiert. Also es ist jetzt keine Automatisierung, sondern diese Person loggt sich alle paar Wochen, manchmal alle paar Tage in die unterschiedlichen Accounts ein und retweetet dann sehr viele Sachen. Und für Twitter ist das jetzt sehr schwer zu unterscheiden, ob das jetzt eine Person ist, die mehrere Accounts betreut oder nur einen Account. Grundsätzlich Social Media Betreuung ist ja auch was ganz Normales. Also das eine Marketingfirma oder ein Social-Media-Berater für Unternehmen Accounts betreut, das ist ja was Normales. Das heißt, da ist noch nichts Verwerfliches drinnen. Erst durch diese Organisation, dass eben diese Accounts sich gegenseitig retweeten und speziell Accounts pushen, entsteht erst das Verwerfliche, diese Täuschung. Und Twitter kann das nicht sehen. Twitter sieht da ist ein Netzwerk von Accounts, die miteinander interagieren. Aber solange man nicht inhaltlich dort reingeht und sich damit beschäftigt, was dort tatsächlich passiert ist, ist es für Twitter sehr schwierig zu sagen, ob das jetzt ein legitimes Verhalten ist oder, wie Sie es nennen, ein unauthentischer.
Habe ich denn als Nutzer irgendwie eine Chance, das rauszubekommen, das zu entlarven?
In den meisten Fällen nicht. Als Nutzer kann man das eigentlich nicht nachvollziehen. Man müsste sich durch die Accounts durchklicken. Man kann diverse Tools verwenden, um zu sehen, okay, das ist ein Account, der alle paar Wochen nur eben viele Interaktionen hat und sonst nicht. Es ist aber fast nicht zu beurteilen.
Zu schwierig, das alles. Also viele Konten, viel Aktivität und viel Zugespitztes dort zu lesen bei Twitter von der AfD. Luca Hammer, Datenjournalist war das. Er hat das alles rausgefunden für das Portal netzpolitik.org.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist 70. Heute vor 70 Jahren erlassen und morgen vor 70 Jahren in Kraft getreten. Das deutsche Grundgesetz. Über die Jahre hat es immer mal wieder Verfassungsänderungen gegeben. Ja, was war da mit dabei? Man hat zum Beispiel die Bundeswehr geschaffen. Umweltschutz ist Staatsziel geworden und man hat auch den großen Lauschangriff durchgesetzt. Und auch heute noch gibt es so ein paar Vorschläge, die auf dem Tisch sind, wie man dieses Grundgesetz denn ändern kann oder möchte. Wahlalter auf 16 Jahre runter zum Beispiel, Freiheit des Internets oder auch Diskriminierung wegen sexueller Orientierung, bessere Gleichberechtigung, Kinderrechte. All das schwebt da im Raum. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich angeschaut, wie einfach und wie schwierig es ist, solche Verfassungsänderungen. Tja, sind die einfach?
Nein, nicht so einfach. Es sind 2/3 Mehrheiten nötig, und zwar im Bundestag und im Bundesrat. Und es gibt sogar auch Tabus. Die föderale Ordnung zum Beispiel darf nicht verändert werden. Auch so Grundsätze wie die Menschenwürde zum Beispiel natürlich.
Schauen wir mal konkreter auf die Beispiele. Bisher ist in der Verfassung ja immer von Geschlecht die Rede. Die FDP, Grünen und die Linken wollen, dass das geändert wird. Sagen, ja, man müsste da viel öfter auf die sexuelle Identität schauen und nicht nur Geschlecht sagen. Die kann ja nun mal sehr unterschiedlich sein, diese sexuelle Identität. Klingt erstmal ja nach einem sinnvollen Vorschlag.
Ja, es ist ja grundsätzlich mal vieles sinnvoll und sympathisch. Franz Mayer, Verfassungsrechtler an der Uni Bielefeld, der sagt aber, vielleicht reicht schon das allgemeine Diskriminierungsverbot in der Verfassung. Oft lässt sich nämlich Konkreteres aus allgemeineren Artikeln ganz normal ableiten. Dann bräuchte man auch keine extra Artikel wieder zur Gleichstellung, wie sie jetzt zum Beispiel auch der Deutsche Gewerkschaftsbund nochmal gefordert hat. Parität in Wahllisten oder in Vorständen stand da.
Dementsprechend handelt es hier zum Teil eben dann in der Tat nochmal um eine politische Akzentsetzung. Andere Beispiele dafür wären die Kinderrechte im Grundgesetz oder eben das Staatsziel Umweltschutz. Dinge, die wahrscheinlich, würde ich jedenfalls so sehen, gut und richtig sind, die man aber deswegen nicht zwingend ins Grundgesetz schreiben muss, weil man die auch auf anderem Wege aus der Verfassung heraus schützen kann. Da geht es dann wirklich zum Teil um Verfassungssymbolpolitik.
Ja, Verfassungssymbolpolitik, das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Unsere Verfassung ist lang im Vergleich zu der zum Beispiel der Vereinigten Staaten. Und wir haben mittlerweile über 60 Verfassungsänderungen durchgemacht. Die werden immer länger und textreicher. Mhm. Wolfgang Schäuble hat neulich deshalb gewarnt, überfrachtet bitte die Verfassung nicht.
Lass uns ein zweites Beispiel anschauen, nämlich Herabsetzung des Wahlalters. Wahlrecht schon mit 16 Jahren. Das hatte ja unsere Justizministerin Katharina Barley vor ein paar Wochen ja gefordert.
Ja, vor dem Hintergrund natürlich auch, dass die Jungen ausbaden müssen, was die Alten entscheiden. Gerade wegen der Klimapolitik könnte das nun wirklich sinnvoll sein. Jurist Franz Mayer fragt in seinen Erstsemestervorlesungen immer gerne, wollt ihr das Wahlalter absenken?
Und ich habe in fast jeder dieser Vorlesungen in den letzten Jahren immer eine überwältigende Mehrheit gegen eine Absenkung des Wahlalters gehabt. Man hat also in dem Alter, wenn man also gerade sozusagen etwas weiter ist und zum ersten Mal hat wählen dürfen, noch sehr deutlich vor Augen, wie man selber war mit 16.
Ja, ganz abwegig ist das aber jetzt auch nicht, finde ich.
Warum?
In einigen Bundesländern dürfen 16-Jährige die Landtage wählen. In Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein zum Beispiel. Franz Mayer findet aber, man könnte an vielen Schrauben drehen, wenn es jetzt ums Wahlrecht geht. Zum Beispiel auch beim Thema Briefwahl hatten wir jetzt auch wieder neulich im Programm. Oder auch beim Thema elektronisches Wählen.
Aber beim Digitalen, da sind wir schon auch mal dem Beispiel, nämlich die FDP im Bundestag, die will die Freiheit des Internets in die Verfassung aufnehmen.
Ja, weil dort nur von Rundfunk, Film und Fernsehen die Rede ist bislang. Und man müsse aber mehreres festschreiben, zum Beispiel die Netzneutralität und dass die Nutzer nicht durch Staaten oder auch Unternehmen überwacht werden dürften. Dazu sagt jetzt wiederum Franz Mayer.
Ich glaube aber, dass wir es auch ohnehin bekämen. Aber das wäre vielleicht trotzdem ein Bereich, in dem man vielleicht doch nochmal zumindest diskutieren und nachdenken sollte, ob das nicht doch etwas sein könnte, wo man das Grundgesetz doch mal um einen deutlichen Bereich und nicht nur um so einen Akzent ergänzt.
Also auch da kann man streiten, ja, leitet man das ab aus dem, was da schon drinsteht, oder ist es dann doch so anders, dass man die Verfassung ändern sollte?
Ja, gut ist eigentlich, wenn immer alles aufgeschrieben ist und keiner mehr meckern kann und was ableiten muss und das irgendwie falsch interpretiert werden kann. Ne? Ja. Also wir können festhalten, es gibt zu Recht hohe Hürden bei Verfassungsänderungen, aber neue Grundsätze können dann auch in der Tat recht sinnvoll sein, muss man abwägen. Die deutsche Verfassung heute vor 70 Jahren erlassen, morgen vor 70 Jahren in Kraft getreten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit dem Zug unterwegs sein, bei uns, bedeutet mit Diesel und mit Elektro sich fortzubewegen. In Deutschland beim Auto ist es Benzin oder Diesel und teilweise auch schon so ein bisschen Elektroantrieb. Was aber jetzt vermehrt dazukommen wird, ja, ist der Antrieb mit Wasserstoff. Seit Sommer 2018 gibt es einen Zug, nämlich der im Elbe-Weser-Netz fährt und tatsächlich mit Wasserstoff 1000 Kilometer Reichweite schafft. Dieser Zug wird in Zukunft vermehrt in Niedersachsen und im Main-Rhein-Gebiet fahren, denn für den Norden sind 14 Züge jetzt bestellt worden, 27 weitere gehen dann auch noch in den Verkehrsverbund Rhein-Main. Umweltfreundlich Zugfahren. Darüber habe ich heute mit dem Journalisten Patrick Schröder gesprochen, der zu Technikthemen recherchiert. Dieser Zug klingt ja erstmal nach der perfekten Lösung für die ganzen vielen Probleme, die man bei uns im Land seit Jahren ja eigentlich mit dem Diesel hatte.
Ja, im Grunde schon, denn anders als bei Dieselzügen strömen eben aus dem Schornstein von einem Wasserstoffzug nämlich nicht CO2, Ruß und Feinstaub, also Abgase, die die Luft verpesten, sondern aus dem Schornstein kommt stattdessen bei Wasserstoffzügen ganz einfach harmloser Wasserdampf. Also die Wasserstoffzüge fahren emissionsfrei, fallen deswegen auch in die Kategorie der potenziell zumindest umweltfreundlichen Verkehrsmittel.
Wie genau funktioniert das, dass durch Wasserstoff Antrieb erzielt wird?
Ja, und zwar auf dem Dach des Zuges sitzt ein großer flacher Tank mit drei Kammern. In der rechten Kammer befindet sich gasförmiger Wasserstoff, den der Zug zum Beispiel an einer Wasserstofftankstelle tankt. Das sind meistens jetzt, weil es oft provisorisch ist, immer noch große Container, die neben dem Gleis stehen. In der linken Kammer ist Sauerstoff, das ist ganz normaler Umgebungssauerstoff, den der Zug tankt. Und zwischen den beiden Kammern liegt das Herz des Wasserstoffantriebs, das ist nämlich die Brennstoffzelle. Und die sorgt jetzt dafür, dass Sauerstoff und Wasserstoff reagiert. Das Element H reagiert also mit O, dabei entsteht Wasser, also H2O, und zusätzlich chemische Reaktionsenergie. Und diese Zelle, die ist ein Umwandler, die kann also diese Reaktionsenergie umwandeln in Strom. Und der Strom ist dann zum einen wird eingesetzt fürs Bordnetz, das heißt, dass die Gäste Strom haben. Er wird aber auch direkt in große Akkus geleitet, die unter dem Fahrzeugboden, also tatsächlich unter den Fahrgästen sitzen. Und da kommt der Strom her für die Elektromotoren. Es gibt eine zweite Stromquelle noch, das ist ganz interessant. Beim Bremsen geht nämlich normalerweise beim Zug die Bremsenergie komplett verloren, das heißt über die Wärme, die an den Bremsscheiben entsteht. Und jetzt nutzt der Zug, der Wasserstoffzug, ein System, das die Bremsenergie zurückgewinnt und als Strom in den Batterien zusätzlich speichert. Das ist die Rekuperation.
So ein umweltfreundlicher Zug. Wo genau kann der denn von A nach B fahren?
Also Ende 2018 hatten wir in Deutschland eine Weltpremiere, und zwar in Niedersachsen. Da fuhren erstmals Wasserstoffzüge weltweit im regulären Linienbetrieb, unter anderem zwischen Cuxhaven und Bremerhaven auf einer Strecke von rund 100 Kilometer. Und das war ein Experiment, was scheinbar geglückt ist. Zumindest hat Niedersachsen jetzt gesagt, bis 2021 werden 14 weitere Wasserstoffzüge in unserem Netz fahren und die meisten Dieselloks tatsächlich ersetzen.
Was glauben Sie? Hat das Ganze irgendwie Zukunft? Wird das was für die Zukunft sein? Weil die Reichweite ist ja doch recht ordentlich bei diesen Zügen.
Genau, die Reichweite ist ziemlich enorm. Das sind, und zwar kann ein Wasserstoffzug mit einer Tankfüllung tatsächlich bis zu 1000 Kilometer weit fahren. Die sind auch nicht wirklich langsamer als Dieselloks, das heißt, sie bringen 140 km/h. Und die Idee ist jetzt, dass man Wasserstoffzüge überall dort einsetzt, wo es keine Oberleitung gibt und in absehbarer Zeit auch nicht geben wird, wo sich das einfach nicht lohnt, die Strecken zu elektrifizieren. Und da könnten die tatsächlich eine umweltfreundliche Alternative zu den Dieselloks sein, die halt immer noch hier und da die Umwelt leider da verpesten.
Diese Woche hat der Verkehrsverbund Rhein-Main 27 Brennstoffzüge bestellt. Die sollen dort ab 2022 fahren, also Personenzüge ohne Oberleitung, die bisher schön viel Diesel rausgepustet haben, solche Züge dann in umweltfreundlich mit Wasserstoff.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.